Der Herr ist auferstanden. Amen. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Jesus lebt. Wir feiern gemeinsam Ostern. Der Herr ist auferstanden. Im 14. bis 19. Jahrhundert gab es in einigen Kirchen unseres Landes die Gewohnheit, das sogenannte Osterlachen. Ihr guckt mich jetzt etwas erschreckt an. Ihr müsst jetzt nicht lachen. Man hat einfach so Anekdoten erzählt, Witze, Gereimtheiten, die einfach auch die Zuhörer zum Lachen brachten. Nun ist das natürlich auch ein schwieriges Unterfangen. In Köln war es dann zu Auswüchsen gekommen. Klar, Köln. So dass das wieder verboten worden ist. Aber ansonsten ist das ja auch wirklich ein Grund, froh zu sein, sich zu freuen. Ein theologischer Rektor eines theologischen Seminars hat zu seinen angehenden Geistlichen einmal gesagt, wenn ihr vom Himmel predigt, lasst euer Gesicht strahlen. Und wenn ihr von der Hölle predigt, genügt euer normales Aussehen. Das nenne ich dann eine spirituelle Vorlage zum Lachen. Es gibt auch Auswüchse in diese Richtung, deswegen ist das nicht immer so, hat das nicht immer so stattgefunden. Aber wir können uns eigentlich an diesem Tag freuen. Weil wir an diesem Tag daran denken, dass Jesus lebt, auferstanden ist. Und dass diese Auferstehung für uns auch eine unwahrscheinliche Bedeutung, für mich ganz persönlich, für dich ganz persönlich hat. Nichts ist im ersten Jahrhundert nach Christus so gut bezeugt wie die Auferstehung Jesu Christi. Das muss man sich mehr erst vergegenwärtigen. Mit all dem Zweifel, mit dem wir manchmal dann konfrontiert werden. Auf dem Weg hier runter habe ich noch eine Andacht gehört, und da hat dann auch einer über die Auferstehung Jesu gesprochen, aber sprach mehr über seine Zweifel als über die Auferstehung. Und im Grunde ist es genau das Gegenteil. Die Bezeugung, die historische Bezeugung der Auferstehung Jesu ist sowas von gesichert. Ne? Es gibt Berichte über damalige Geschehnisse. Der Gallische Krieg von Julius Caesar. Der war beschönigt. Da waren Dinge drin, die stimmten nicht. Warum? Weil Julius Caesar den Schreiber bezahlt hat. Und gesagt, hier, schreib so, wie ich möchte. Aber die Auferstehung Jesu wurde unabhängig von verschiedenen Leuten gesehen und erkannt und gefühlt. Und es ist bewiesen, den Jüngern Jesu. Und Paulus sagt, und weitere 500 Zeugen, die Jesus gesehen haben, nachdem er auferstanden ist. So eine Bezeugung finden wir in den historischen Quellen der Vergangenheit eigentlich nicht, wie wir es denn hier haben. Krieg und Ereignisse werden eben oft geschönt, weil der Geldgeber halt eben bestimmte Zahlen und Ergebnisse haben möchte. Aber die Auferstehung Jesu berichten hier auch 4 Evangelisten von der Auferstehung. Und diese Berichte stimmen auch nicht unbedingt 100% überein. Und das spricht aber eher für den historischen Beweis. Denn hätten wir überall die gleiche, genaue, wörtliche Aussage, dann könnte man eigentlich einen Zweifel haben, die haben voneinander abgeschrieben. Vor 2 Wochen habe ich hier über die Salbung Jesu gepredigt. Und es gibt auch 3 Evangelien, die davon berichten. Einer nennt die Frau Maria. Ein anderer erwähnt den Namen gar nicht. Und jeder beschreibt einfach diese Geschichte aus einem anderen Blickwinkel. Und so ist es auch bei der Kreuzigung, bei der Auferstehung. Es ist nicht überall die gleiche Wortwahl. Es ist nicht überall der gleiche Ablauf. Aber das spricht nicht dagegen die historische Beweisführung, sondern eigentlich eher dafür, dass man nicht geglättet hat, sondern stehen gelassen hat. Wenn da irgendwo hier auf einer Kreuzung in Andernach ein Unfall passiert, dann wird einfach auch von der Polizei ein Bericht aufgenommen, was da geschehen. Die erkundigen sich, suchen Zeugen. Ja, und dann gibt es vielleicht 4 Zeugen, die das auch gesehen haben. Und jeder berichtet, wie dieser Unfall passiert ist. Und dann auch noch das Ergebnis der Bericht des Fahrers und der Person, die dann geschädigt worden ist. Und jeder erzählt das, was er gesehen hat, aus seinem Blickwinkel. Da kommt nicht das Gleiche raus. Dass es also unterschiedlich dargestellt wird, ist jetzt auf jeden Fall eher ein Beweis für die Historizität dieses Ereignisses. Hinzu kommt noch hinzu, dass wir einfach auch in unserem Herzen wissen, wenn wir an Jesus glauben, dass er auferstanden ist. Die leibliche Auferstehung wurde im Laufe der Aufklärung abgelehnt. Rudolf Bultmann zum Beispiel, am Ende dieser Aufklärung versuchte in Anlehnung an ein aufgeklärtes Bibelverständnis alle Wunder im Neuen Testament abzulehnen oder sie für den Glauben des aufgeklärten Menschen sichtbar zu machen. Er sprach dann von einem sogenannten Kerygma, eine Predigt, die dann einfach gilt. Und das war die Flucht eines Theologen, der versuchte, Aufklärung und Bibel in Einklang zu bringen. Auch wenn die Auferstehung Jesu nach seiner Sicht nicht historisch stattgefunden hat, so ist sie doch Kerygma, eben eine Predigt, ein Ereignis, von den Gläubigen im Glauben erfahren. Ebeling hat gesagt, ein weiterer Theologe, Auferstehung ist wahr und geschichtlich. Aber Auferstehung ist nicht wirklich und historisch. Und da ist der Unterschied. Die Auferstehung Jesu ist wirklich und historisch. Denn wenn man seitens der Theologie, die auf die historische Wirklichkeit verzichten will, dann brauchen wir uns über die damit verbundenen Auswirkungen nicht zu wundern. Denn unsere eigene Auferstehung, unser eigenes Auferstehen ist abhängig von der Auferstehung Jesu. Selbst in der Werbung hat die Leugnung der Auferstehung Jesu seine Auswirkungen. In einer Buchhandlung wurde ich mit folgendem vielsagenden Werbeslogan begrüßt: Haben Sie schon Ihr Buch zum Hasenfest? Man hat ganz vergessen, um was es eigentlich bei Ostern geht. Es ist kein Hasenfest. Es ist das Fest, wo wir uns einfach bewusst werden, dass Christus für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist und dass Gott ihn wieder auferweckt hat von den Toten und dass er lebt und dass er für uns die Garantie ist dieses Lebens und dieser Auferstehung. Ich möchte uns einige Verse lesen aus dem 2. Kapitel des Epheserbriefes von Vers 4 an. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns von dem Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns jetzt schon einen Platz in den himmlischen Welten gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund eures Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist ein Geschenk Gottes. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete dann auch auszuführen. Die Auferstehung Jesu Christi, das ist das Thema. Es ist nichts als Gnade, als etwas, was ich nicht verdient habe, was mir von Gott zugesprochen worden ist, als ein Geschenk. Und Paulus spricht davon, indem er sagt, der Vater hat alles vorbereitet. Durch die Auferstehung Jesu haben wir einen Platz im Himmel. Und in diesem 2. Kapitel geht es um die Gnade Gottes. Für die Juden und die Nichtjuden gleichermaßen. Um das zu verdeutlichen, erklärt Paulus uns die Bedeutung der Auferstehung, die ein Ausdruck seiner Gnade und Liebe ist. Ostern ist ein frohes Fest, ein Fest der Freude, doch aufgebaut auf einem ernsten Hintergrund. Wir, so sagt Paulus, waren tot. Wir waren tot in unseren Verfehlungen, in unseren Sünden, in unserer Zielverfehlung Gott gegenüber. Und wenn jemand tot ist, dann ist da nichts mehr zu machen. Das dachten auch die Jünger nach der Kreuzigung. Ihre Herzen waren verzagt und sie fürchteten sich, wie wir auch am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Unser Zustand ist der Tod. So sagt es Paulus auch in Römer 6, Vers 23, im ersten Teil des Verses. Denn der Lohn der Sünde, oder denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Ostern bedeutet aber, dass dieser Satz weitergeht, dass da nicht ein Punkt kommt, sondern dass es dann weitergeht, so ähnlich wie in unserem Text steht in Vers 4, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Und deswegen geht der Vers in Römer 6, 23 auch weiter, nämlich 23b. Da kommt ein ganz starkes und kräftiges Aber. Ja? Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und dann kommt Gottes Aber aus Gnade und Barmherzigkeit. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist das Erbarmen Gottes, das mit seiner Liebe und seiner Gnade zusammenhängt. Gnade und Barmherzigkeit ist ein wohltuendes Geschwisterpaar. Und es gehört zu den Bundesverheißungen Gottes. Das Alte Testament spricht schon davon bei den Propheten Jesaja und Jeremia, dass Gott einen neuen Bund machen will. Und hier ist er. Der neue Bund wurde durch Golgatha und die Auferstehung Jesu Christi aktiviert. Gottes Handeln, das ist die Auferweckung. Die Auferstehung Jesu ist neben seinem Sterben am Kreuz die zentrale Botschaft Gottes an uns Menschen. Nimmt man dies weg, fällt alles zusammen, weil wer die Auferstehung leugnet, hat auch die eigene Hoffnung abgeschafft. In Vers 6 heißt es, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Wir sind mit Christus auferweckt. Und wir lösen das natürlich erst mit unserem Tode ein. Aber unsere Absicherung, unsere Versicherung ist da. Und sie ist beschrieben in dem sehr bekannten Vers in Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Haben, das Wort spricht hier von einem gegenwärtigen Besitz. Ich habe eine Urkunde. Ich habe eine Verpflichtung Gottes mir gegenüber. Er hat sich in seinem Wort mir gegenüber festgelegt. Du hast das Anrecht auf das ewige Leben, weil wir an Christus glauben. Man kann das mit einer Versicherung vergleichen. Da hat man eine Zusicherung. Gott gibt uns eine Zusicherung der Auferstehung. Und er hat uns einen Platz im Himmel vorbereitet. Wenn ich so in den Urlaubskatalogen nachschlage, um einen himmlischen Urlaub und Urlaubsort zu finden, dann haben wir ganz bestimmte Vorstellungen. Paradiesische Strände, man möchte sich im siebten Himmel fühlen, wie frische Verliebte. Ja, auch die Werbung geht auch andere Wege in ihrer Beschreibung. Sie sagt, eine Brauerei bietet ein himmlisches Bier an, was immer das auch sein mag. Mit himmlisch verbinden wir Angenehmes, Ruhe, Genuss, Stressfreiheit, Sicherheit und Frieden. Und wir Menschen sehnen uns anscheinend nach dem Himmel oder wenigstens nach etwas vom Himmel. Und hier knüpft auch die Werbung an und versucht uns, etwas vom Himmel auf Erden zu verkaufen. Unsere technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten gewähren uns auch viele Annehmlichkeiten. Aber leider reißen uns immer wieder Nachrichten aus unserer Zufriedenheit. Terror, Leid, Krankheit und Tod wühlen uns auf und zeigen, hier ist kein Himmel. Menschen verüben Gemeinheiten und Verbrechen aneinander und verursachen unnötiges Leid. Katastrophen werden weltweit gemeldet und hier ist kein Himmel. Wenn wir den Himmel hier suchen und bauen wollen, werden wir sicherlich irgendwann enttäuscht. Aber wer an Jesus und die Bibel glaubt, an seinem Wort, weiß, dass der Himmel nicht hier auf dieser Erde ist. Aber Jesus kam, um uns einen Platz im Himmel zu bereiten. Der Glaubende weiß, in allen Widrigkeiten dieser Erde und Welt, der Himmel ist nicht hier. Aber ich bin auf dem Weg dorthin. Ich habe eine Zusicherung. Dafür hat der Vater gesorgt. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Gott hat Christus und uns damit auferweckt. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 2, ich gehe voraus, um euch die Stätte zu bereiten. Der Vater hat durch seinen Sohn Jesus Christus alles vorbereitet. Unsere Aufgabe ist es, diesem Angebot Gottes Vertrauen zu schenken, zu glauben. Glauben bedeutet nicht nur Vertrauen, sondern auch Gehorchen. Der Glaube ist wie ein Code, den ich eingeben muss, wie bei einem Handy, einer Geheimzahl meines Bankkontos oder um eine Software starten zu können. Es ist alles vorbereitet. Ich muss nur einwilligen. Der Vater hat durch seinen Sohn Jesus Christus und durch seine Auferstehung alles vorbereitet. Ich brauche nur zu sagen, ich glaube an dich. Ich will dir gehorchen. Du, Jesus Christus, der Auferstandene, du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich liebe dich, Jesus. Und zum Glauben gehört auch der Gehorsam. Paulus hat die jüdischen Christen damals aufgefordert, die heidnischen Christen, obwohl sie nicht jüdische Rituale vollzogen haben, wie die Beschneidung, als gleichwertige Christen anzuerkennen. Und diesen Gehorsam verlangte er von den jüdischen Christen damals ab. Und sie haben es gemacht. Und das war ein Beitrag dazu, dass wir heute auch hier sitzen können. Wenn ich an Jesus glaube, seinem Wort gehorsam bin, dann habe ich das volle Anrecht auf die Auferstehung am jüngsten Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und es ist einfach dieser Glaube, dieses Vertrauen auf Gott, sich in Gott fallen lassen, das mich eigentlich dazu befähigt, diese Auferstehung auch für mein eigenes Leben anzunehmen und zu akzeptieren. Johannes sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Es ist wieder Gott, der das Geschenk gibt. Es ist meine Bereitschaft. Ich möchte Jesus aufnehmen. Und ich möchte an ihn glauben, ihm vertrauen, ihm gehorchen. Und dann ist es die Kraft Gottes, die mich zu seinem Kind macht. Nicht meine Kraft, sondern er gibt mir dieses Geschenk. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, die Auferstehung Jesu Christi ist für uns enorm wichtig, für unsere eigene Auferstehung. Komm zu Jesus und erlebe die Auferstehung Jesu Christi an deinem eigenen Körper, an deinem eigenen Leib, in deinem eigenen Leben. Amen.